Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Klar ist, mit Fußball verdienen auch die Golfstaaten immer mehr Geld. Gleichzeitig versuchen die Scheichs, ihr Image zu verbessern. Zum Beispiel mit der Clubweltmeisterschaft, die am letzten Samstag in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu Ende gegangen ist. Beim Erfolg des FC Chelsea London gegen den brasilianischen Verein Palmeiras São Paulo erzielte der Deutsche Kai Havertz den Siegtreffer. Ich habe mit dem Historiker und Islamwissenschaftler Jakob Kreis gesprochen. Er ist ein Fachmann für Sport und Politik in der arabischen Welt und kürzlich ist sein Buch Spielball der Scheichs, der arabische Fußball und die WM in Katar erschienen. Zunächst wollte ich von ihm wissen, die bevorstehende WM ist ja politisch ähnlich aufgeladen wie die Olympischen Spiele in Peking. Tritt da der Wettbewerb automatisch in den Hintergrund?
Naja, ob er wirklich in den Hintergrund tritt, müssen wir natürlich abwarten. Ich denke, dass das Sportliche bei der Fußball-WM schon eine große Rolle spielen wird. Auf der anderen Seite kann man natürlich gerade diese WM in Katar vielleicht noch mehr als jetzt die Olympischen Spiele in Peking, die wir jetzt gerade hatten, nicht von der politischen Dimension vom Umfeld trennen. Also wenn wir uns überlegen, diese ganzen neuen WM-Stadien, in denen da dann gespielt werden wird, sind ja hauptsächlich oder ausschließlich von ausländischen Arbeitskräften in Katar gebaut worden. Da geht es natürlich um die Lage dieser Arbeitskräfte und darum, wie schlecht die Arbeitsbedingungen sind und so weiter. Das kann man natürlich nicht so ganz trennen, dann auch von so einem Großereignis, denke ich. Deswegen wird diese Dimension Menschenrechte, Politik natürlich uns weiter beschäftigen und auch während der WM, denke ich, eine große Rolle spielen.
Nun haben Sie den Spielball der Scheichs in den Titel genommen. Der Spielball ist ja per se eine Person oder Sache, mit der jemand etwas machen kann, der machtlos jemand ausgeliefert ist. Wen meinen Sie damit konkret?
Naja, insofern, in dem Fall ist es ja eigentlich natürlich der Fußball, der sich in gewisser Weise in den Dienst stellen muss oder in Dienst gestellt wird, jetzt der Scheichs von Katar. Da geht es natürlich um politische Ansprüche. Wir wissen natürlich alle mittlerweile, dass Katar jetzt nicht gerade für seine große Fußballtradition, Fußballkultur bekannt ist. Das heißt, so ein Großereignis auszurichten, wie die WM jetzt, hat natürlich eine politische Bedeutung und da geht es einfach darum, jetzt dieses kleine Mikroland Katar irgendwie auf der Weltkarte zu etablieren, im internationalen Sport zu etablieren, auch politisch ein Gewicht zu bekommen und sich auch als so eine Art Destination oder Treffpunkt für internationale Zusammenkünfte irgendwie zu etablieren. Und insofern kann man natürlich schon vielleicht sagen, dass das dann der Fußball dann in gewisser Weise zum Spielball wird. Wobei man natürlich nicht vergessen darf, das geht natürlich nicht nur von Katar selber aus. Das war ja natürlich die FIFA auch mit Unterstützung europäischer Verbände, die WM dahin vergeben hat. Das heißt, insofern ist es natürlich nicht nur so ein ganz willenloser Spielball, möchte ich mal sagen, sondern die FIFA und die Verbände haben das natürlich schon sehenden Auges gemacht.
Katar hat bewiesen, dass es Sportveranstaltungen ausrichten kann, größerer Art in der jüngsten Vergangenheit. Es steht immer in der Konkurrenz natürlich zu den Nachbarstaaten, den Vereinigten Arabischen Emiraten unter anderem. Sie beschreiben in Ihrem Buch eine ungeheuer vielfältige Fußballlandschaft zwischen Maghreb und Golf, wie Sie sagen. Gibt es so etwas wie eine arabische Fußballkultur, Stichwort Ägypten und Mo Salah?
Also Mo Salah ist natürlich gerade so wahrscheinlich der prominenteste arabische Spieler, den wir kennen. Es gibt natürlich auch noch viele andere gute in europäischen Top-Ligen. Wenn man sich jetzt überlegt, die arabische Fußballkultur, muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Das heißt, wie gesagt, ist es in Katar und in anderen Golfstaaten ist die Fußballtradition natürlich eher gering. Auch die Fankultur ist da nicht so, mit der ist es da nicht so weit her. Aber wie Sie sagen, Ägypten oder andere arabische Länder, auch Marokko, Algerien, noch weitere, da gibt es natürlich noch eine ganz andere Fußballkultur und auch eine sehr große, traditionsreiche Fankultur, wo wir auch gesehen haben im arabischen Frühling und auch danach, dass die Fans eben gut organisiert waren und sich da auch stark einsetzen, auch gegen ihre autokratischen Regime. Und das ist natürlich in Katar wiederum überhaupt nicht der Fall. Das heißt, man muss da, glaube ich, schon ein bisschen trennen. Es gibt jetzt nicht den einen arabischen Fußball. Es gibt eben ganz, ganz unterschiedliche Facetten. Und insofern ist es natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen schade, dass jetzt diese erste WM, die in der arabischen Welt stattfindet, ausgerechnet in Katar stattfindet, wo es eben nicht so weit her ist mit der Fußballkultur, während da andere Länder natürlich eigentlich viel mehr zu bieten hätten.
Und das, wo es ja schon Überlegungen gab, beispielsweise, dass Marokko schon mal nachgedacht hat, eine Fußball-Weltmeisterschaft auszurichten. Da gibt es ja auch diese Tradition in den Ländern, wie Sie es gesagt haben, Marokko, Algerien, Ägypten, alles schon WM-Teilnehmer gewesen, auch mit durchaus beachtlichem Erfolg an der einen oder anderen Stelle. Die Kritik an dieser WM kommt ja vor allem aus dem Westen. Aber ist das nicht ein bisschen doppelzüngig? Denn es haben ja auch westliche Funktionäre von der FIFA Katar bei der WM-Vergabe 2010 gewählt.
Ja, ich denke schon, dass es ein bisschen doppelzüngig ist. Also man weiß ja inzwischen auch über die Rolle, die zum Beispiel Franz Beckenbauer im Zusammenhang mit Katar gespielt hat oder auch Michel Platini, damals UEFA-Präsident, als die WM vergeben wurde. Insofern denke ich, man sollte jetzt nicht nur immer auf Katar zeigen, sondern schon auch sich bewusst machen, dass natürlich der Westen und die westlichen Länder und Verbände da auch eine große Verantwortung dafür haben. Und umgekehrt muss man natürlich auch sehen, sind grundsätzlich die Wirtschaftsbeziehungen, auch die politischen Beziehungen zwischen westlichen Ländern und Katar ja sehr gut. Also Katar investiert ja natürlich in den europäischen Fußball. Wir haben das bei Bayern München gesehen, aber auch in große deutsche Unternehmen wie Siemens, VW und so weiter. Also da sind die Verflechtungen natürlich so oder so sehr groß und das sollte man schon alles mitbedenken und das sozusagen nicht nur den schwarzen Peter so wegschieben, da hat der Westen schon auch eine Verantwortung.
Auf dieses Investment kommen wir etwas später noch zu sprechen. Ich würde zunächst gerne mal von Ihnen wissen, was kann sich denn durch die WM in der Gesellschaft des Gastgebers möglicherweise zum Positiven verändern?
Ja, das ist natürlich immer so eine große Frage. Die Verbände sagen ja immer sehr stark, dass sich durch diese Großereignisse dann auch was ändert in den Ländern. Das ist natürlich die Frage, wie dauerhaft das dann ist. Was sich natürlich schon geändert hat in Katar, ist, dass das Land ganz anders im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Das hat immer positive und negative Seiten für so ein Land. Also natürlich wird Katar dadurch bekannt, dass es die WM ausrichtet. Auf der anderen Seite hätten wir wahrscheinlich ohne WM auch gar nicht diese große Kritik oder dieses große Interesse jetzt zum Beispiel an den Arbeitsbedingungen der ausländischen Arbeitskräfte. Die sind ja auch gar nicht nur in Katar so schlecht, die sind in den Nachbarländern ja ähnlich. Nur da redet natürlich niemand drüber, weil es dort keine WM gibt. Insofern ist natürlich diese Aufmerksamkeit da und dadurch sind ja durchaus schon einige Reformen angestoßen worden. Das ist dann immer die Frage, wie weit sich dann wirklich was verändert.
Zum Beispiel, können Sie da ein, zwei Beispiele bringen für Reformen?
Es gibt schon durchaus Reformen dieser Arbeitsgesetzgebung, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden sollten und diese Systeme, wo sich die ausländischen Arbeitskräfte praktisch immer so einem einheimischen Sponsor verpflichten müssen, der sie dann kontrolliert, dass das etwas aufgeweicht wurde. Es gibt allerdings sehr unterschiedliche Meinungen darüber, wie weit das nun geht. Also Katar stellt es natürlich sehr positiv dar. Es gibt auch NGOs, die sagen, das ist eigentlich nur so an der Oberfläche geblieben und hat nicht wirklich viel verändert. Das wird dann abzuwarten bleiben, inwieweit das in den nächsten Jahren sich wirklich noch ändert.
Ist ja letztendlich auch mal die Frage, was die Medien in den Fokus nehmen. Und das ist in dem Fall natürlich jetzt durch die WM Katar. Bis zu welchem Punkt sind denn aus Ihrer Sicht Veränderungen möglich? Denn ich kann mir vorstellen, der Emir und seine Familie, die werden ja nicht bereit sein, zu viel Macht und Kontrolle abzugeben.
Nein, natürlich nicht. Und man muss natürlich auch sehen, dass in so einem Land wie Katar die einheimische Bevölkerung, das ist ja sehr klein, das sind ja nur etwa 300.000 Menschen, die wirklich die Staatsbürgerschaft haben, die hat auch nicht unbedingt ein großes Interesse daran, das System jetzt zu ändern. Das ist nicht wie in Ägypten oder in Algerien, wo es ja wirklich große Massenproteste auch gab und gibt gegen das Regime, sondern die einheimische Bevölkerung ist ja durchaus durch den Wohlstand auch ganz zufrieden mit ihrem Emir, da die Drecksarbeit ja, wie gesagt, von den ausländischen Arbeitskräften gemacht wird. Insofern ist der Druck jetzt wirklich was gesamtmäßig in der Gesellschaft, in der Politik zu ändern, denke ich, in so einem Land doch eher gering. Und da wird die WM sicherlich keinen großen Einfluss haben.
Nun haben wir die erste Männerfußball-Weltmeisterschaft im arabischen Raum, dann Ende November bis Mitte Dezember, kurz vor Weihnachten in Katar. Ein weiterer Hauptkritikpunkt des Westens ist ja immer wieder der Umgang mit Frauenrechten, auch in Katar. Nun gibt es dort, wie in Saudi-Arabien, aber ein Frauenfußball-Nationalteam, schon seit einiger Zeit. Wann findet die erste Frauenweltmeisterschaft im arabischen Raum statt?
Ja, das ist natürlich die große Frage. Wenn wir uns jetzt Katar und Saudi-Arabien zum Beispiel angucken, die jetzt ja auch Frauenmannschaften haben, hat man doch den Eindruck, dass es da zum großen Teil darum geht, sich auch gut darzustellen gegenüber dem Westen und sich gewissermaßen als modern und weltoffen zu präsentieren. Bisher haben ja die beiden Teams aus den Ländern noch gar nicht an irgendwelchen Qualifikationen für internationale Turniere teilgenommen. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, wann könnte mal eine Frauen-WM in der arabischen Welt stattfinden? Gibt es vielleicht andere Länder, wo der Frauensport schon ein bisschen besser etabliert ist? Also wenn ich an Jordanien denke oder auch wiederum an die nordafrikanischen Länder wie Tunesien, Algerien, Marokko, da ist natürlich Frauenfußball schon wesentlich etablierter und sicherlich mehr als jetzt nur so ein Propagandastunt, der sich auf den Westen irgendwie richtet. Man muss natürlich aber auf der anderen Seite auch sehen, dass es natürlich auch in den Golfstaaten, auch in Saudi-Arabien, Frauen gibt, die Fußball spielen schon lange und die auch lange dafür gekämpft haben, dass sie eben auch Mannschaften kriegen und eine Nationalmannschaft haben und so weiter. Also es gibt natürlich immer so ein bisschen zwei Seiten. Einmal das von oben, dass man sich gut darstellen möchte. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch diese Bewegung von unten, dass die Frauen auch einfach versuchen, sich durch den Sport da Freiräume zu erkämpfen. Das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Ist bei alledem, bei aller Kritik, die da aus dem Westen kommt, natürlich auch immer eine Frage der Imageverbesserung, hören wir da raus. Die reichen Männer aus dem Mittleren Osten habe ich zu Anfangs angesprochen, die Sponsoren, die ja dementsprechend viel investieren in den europäischen Spitzenfußball, schon seit Jahren Milliarden in den Fußball investieren. Der FC Bayern, der wird beispielsweise von einer Fluggesellschaft aus Katar gesponsert, was bei seinen Fans mitunter sauer aufstößt. Lässt sich dieses Rad, diese Einflussnahme aus dem arabischen Raum noch zurückdrehen, was diesen massiven Einfluss anbetrifft?
Das glaube ich auf absehbare Zeit eigentlich nicht. Denn wir haben gesehen, natürlich gibt es jetzt beim FC Bayern auch deutliche Kritik an diesem Investment aus Katar. Auf der anderen Seite sieht es nochmal anders aus bei den Clubs, die dadurch überhaupt erst groß geworden sind. Der FC Bayern war vorher auch schon erfolgreich. Wenn wir uns Paris Saint-Germain angucken oder Manchester City, die sind ja überhaupt erst erfolgreich geworden durch dieses Investment aus, im einen Fall auch Katar, im anderen Fall Abu Dhabi. Das heißt, da ist die Kritik natürlich auch wesentlich geringer. Wir haben es auch gesehen, vor wenigen Monaten wurde ja Newcastle United jetzt übernommen von den Saudis. Da wurde ja schon, als die Nachricht kam, haben die Fans schon richtig gefeiert, als ob sie einen Titel gewonnen hätten. Das heißt, da ist die Kritik wesentlich geringer. Und ich glaube nicht, dass sich dieses Rad wirklich in absehbarer Zeit zurückdrehen lässt, wenn man nicht völlig neue Finanzierungsmöglichkeiten oder völlig neues System auch wie der europäische Fußball funktioniert hätte. Weil da hängt natürlich viel zu viel dran und da haben die beteiligten Clubs in Europa natürlich auch viel zu viel von.